Hi, mein Name heißt Kevin Winkens und ich bin heute zu Gast beim Podcast mit Alexander Kaff, beim Kaffee Schwarz Latte Cappuccino mit Milch oder Cappuccino oder Espresso zu einer ganz ungewöhnlichen, unsittlichen Uhrzeit, 17 Uhr. Und wir treffen uns hier beide Corona-konform vom Computer. Hallo.
Wunderschönen guten Abend, Nachmittag. Ist 17 Uhr eigentlich schon Abend?
17 Uhr gehört im Winter zu abends, ja, ist schon spät dann auch
Ist,
tatsächlich.
vor allem ist dunkel.
Ja.
Ich glaube, das
Also im Sommer würde
entscheidet.
ich sagen, safe Nachmittag, im Winter 100% Abend.
Du hast gerade ein wundervolles Glas H2O. Kommst du gerade vom Training oder bist du auf dem Weg zum Training?
Ich als alter Leistungssportler und ja, ich hasse Laufen, ne? So sage ich jetzt, ne? Und die Open stehen ja quasi mehr oder weniger vor der Tür und ich muss zweimal die Woche laufen. Ist mit meinem Coach Patrick so abgesprochen und ja, jetzt habe ich gedacht, das zweite Mal funktioniert nicht, wenn ich noch nicht das erste Mal die Woche hinter mir habe und heute schon Donnerstag. Ja, jetzt bin ich eben eine kleine Runde laufen gewesen, ja.
Eigentlich ist ja die allererste Frage in diesem Podcast, wie du deinen Kaffee trinkst. Aber nachdem ich, wenn man deine Story so ein bisschen verfolgt, dann hast du A, eine richtig geile Kaffeemaschine in der Box. Also du kannst hier wirklich alles machen. Und irgendeiner von euch in der Box ist quasi, ich weiß nicht, ob das Mareike war, die hat sich so als Barista-Queen irgendwie geoutet, da, als ich damals bei euch war. Wer macht den besten Kaffee in der Box und welchen Kaffee magst du am liebsten?
Ja, das ist die Ella, die bei uns den besten Kaffee macht. Die ist auch die Barista Queen. Und wenn die dir so einen leckeren Cappuccino macht, da schmilzt du dahin. Also da ist auf jeden Fall der Cappuccino von Ella, der mir die Buchse auszieht.
Wie, du bist ja, du sagst dir selber von dir, bist schon alter CrossFit-Hase. Wenn man so über deinen CrossFit-Account drüber stolpert, bist du Meme-König? Bist du CrossFit-Athlet? Bist du Box-Owner? Bist du Freund, also Boyfriend? Bist du Sohn? Bist du, was bist du primär?
Primär würde ich sagen, einfach ein authentischer Mensch. Also, ob das jetzt, ich glaube, ich bin das, wo die Leute mich am liebsten drin sehen, weil, also ja, man kann sagen, okay, ich poste in der Story am meisten Memes oder ich poste überwiegend lustige Sachen oder dem einen kommt es irgendwie anders vor, ne? Der andere sagt, ich bin einfach Hundedaddy. Aber ich würde einfach sagen, ich bin authentischer, lustiger Typ. So. Und damit, ich bin gut im Sport, in dem, was ich mache. Aber so mich in eine Schublade stecken, glaube ich, das ist zu den Zeiten heutzutage, nee, du musst multitaskingfähig sein und ich würde sagen, ich bin eher Multitasking-Athlet, so.
Multitasking-Athlet. Weißt du, wann ich dich das erste Mal tatsächlich wissentlich gesehen habe? Das war 2017 beim German Throwdown. Quatsch. Beim Berlin Throwdown, als es damals noch im Stadion war. Und
Ja.
du hattest anfangs erwähnt, dass Laufen nicht so ganz dein Ding ist. Ihr musstet ja auch laufen. Kannst du dich daran
Ja,
erinnern?
das waren, ich glaube, es waren 4 Kilometer auf Zeit oder so und dann auf
Ja.
einer 400-Meter-Bahn. Das ist natürlich super nice.
Und damals bist du angetreten gegen Zach Woods, gegen Matthias Dix, gegen Kara. So, das war schon ein starkes Teilnehmerfeld. Weißt du noch, als wie viel da du da rausgegangen bist?
Ich glaube, 2000, also ein Jahr habe ich gewonnen. Ich weiß nicht, ob das Jahr war oder ob das irgendwie davor oder danach war. Auf jeden Fall bin ich ein Jahr Zweiter geworden, ein Jahr habe ich gewonnen. Und auf jeden Fall, weil der Zach Woods immer dabei war und es war immer Laufen dabei bei dem Wettkampf, habe ich immer ein Event gehabt, wo ich so, ja, Medium ab. Ich bin, sagen wir mal, von 40 Leuten bin ich irgendwie 10., 11., 12. sowas geworden in dem Laufevent. Ist jetzt nicht schlecht, aber wenn du in allem anderen Erster, Zweiter, Dritter wirst, ist natürlich dann immer so, ja, denkst du dir, na, jetzt ist es wieder soweit. Da kassierst du Punkte.
Weißt du noch, was dein Lieblingsevent damals war? Ich kann mich nicht mehr ganz so krass daran erinnern, aber das war auch das erste Jahr, wo vom Kopfstand in Handstand und dann Laufen mit drin war, auf der Wiese.
Ja, aber da würde ich auch sagen, das war somit das, eigentlich glaube ich, das coolste Event, weil das so, das wurde announced und dann alle so relativ unsicher gewesen, so, okay, du darfst nur im Handstand laufen, wenn du so gestartet hast, ne? Du musstest, glaube ich, immer so starten und dann durftest du erst Handstand laufen. Ja, ich fand sowas ganz geil. Also alles, was so mit Gymnastics ist, das ist ja quasi generell eher sowas für mich. Oder bin ich besser drin? Ja, auf jeden Fall.
Du bist dann 2017, also wenn man dich jetzt nicht kennt, wenn man dich jetzt aus, wenn ich jetzt hier Oma Frieda aus Ost-Ost-Berlin vor die Kamera holen würde und würde sagen, hier, dieser junge Mann war übrigens Fittester 2017 und war 2017 und 2018 bei den Regionals. Die würde ich jetzt vielleicht nicht erkennen, aber trotzdem, 2017 und 2018 warst du bei den Regionals. Wie war das für dich? War das immer geplant oder hast du gesagt so, ja gut, mach mal halt mal mit. Ich bin halt jetzt qualifiziert.
Also geplant war, also ich wollte unbedingt zu den Regionals, seit ich angefangen habe mit CrossFit. Das war so das Endziel. Und aber war super weit weg, so also nicht greifbar. Also ich wusste, dass das halt irgendwie habe ich gedacht, das ist bestimmt machbar. Aber wusste halt auch irgendwie, dass es nicht von heute auf morgen drin. Und 2015 und 16 bin ich so. 16 war das relativ knapp. Da war ich so irgendwie 65. in Europa und 30 sind aber hingekommen nur. Und ich habe dann so auf diesen das Punkte-Gap geguckt. Und ich hatte irgendwie doppelt so viele Punkte wie Platz 30. Na, ich sag mal, ich hatte 600 Punkte und Platz 30 hatte nur 300 Punkte. Und pro Platzierung kriegst du halt einen Punkt und du musst ja möglichst gut abschneiden. Dann habe ich so gedacht, 2016 so, ha, fuck, das ist doch noch sehr, sehr weit weg. Und bin dann quasi so ein bisschen ohne Druck 2017 in die Open gestartet und habe gedacht, ja, mal gucken. Und das erste Workout völlig verkackt. Das war das mit diesem Burpee Box Jump Over und Dumbbell Snatches. Weißt du, wo das so 10, 20, 30, 40, 50 Dumbbell Snatches. Und habe mir völlig den Rücken zerschossen und habe das irgendwie Sonntag nochmal gemacht. Und dann war das aber irgendwie besser, weil ich das dann mit Hantel in der Luft wechseln gemacht habe. Und habe das Montag nochmal gemacht, weil ich dachte, boah, jetzt schlimmer kann es nicht werden. Aber ich weiß auch gar nicht warum, was mich da geritten hat. Und dann hatte ich aber beim dritten Mal einen echt guten Score und bin dann irgendwie 27. in Europa oder 28. gewesen. Und dann, da gibt es ja bei den Open gibt es ja diese Cut-Linie, ne? Wenn du drunter bist, bist du drin im Feld und drüber halt raus. Und dann war ich ab dann, war ich so in der Linie drin und das hat mich krass motiviert. Ey, und dann habe ich mich bei jedem Workout halt wirklich bis zum Tod auseinandergenommen, ne? Und habe es dann halt letztendlich auch geschafft in Regionals.
Wie war das dann für dich bei den Regionals? Also, es ist ja quasi das alte Konstrukt, wie man dann zu den Games kommt. Zwischendrin war ja mal so eine neue Art. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Auf jeden Fall ist man jetzt wieder zu dem alten Konzept gewechselt. Wie war das für dich, das allererste Mal bei den Regionals zu sein und wirklich gegen die Top-Athleten in Europa anzutreten?
Also du bist halt sag mal, du bist ja Fanboy von irgendwie gefühlt jedem, ne? Da sind ja Leute, die du sonst nur aus YouTube-Videos kennst, die du vielleicht vorher noch nie auf einem Wettkampf getroffen hast. Da stehst du da so als kleiner Kevin und da warst du einfach nur happy da zu sein schon, ne? Aber ohne dir irgendwie was auszumalen, dass es mit den Games klappen könnte, hast du halt einfach unnormal den Adrenalin-Pump, wenn du da dich in die Warm-up-Area stellst und dann anfängst, dich warm zu machen neben irgendwie Goodmanson oder weiß ich gar nicht, wer noch dann da war und letztendlich dann quasi der Schlimmste war, wo ich dann dachte, was mache ich hier? Aber das ist ein super lustiges Gefühl dann im Nachhinein, weil du verlierst so ein bisschen die Angst, weil die Leute sind halt, du merkst halt so, okay, das sind auch ganz normale Dudes, ne? Und alle irgendwie ganz cool und ganz nett. Und ja, aber der erste Moment ist, man realisiert das, würde ich sagen, so gefühlt erst so im Nachhinein. Also diese Aufregung die ganze Zeit ist relativ groß gewesen.
Hat man da nicht zwischendrin auch sowas wie so ein Imposter-Syndrom, dass man so ein bisschen mit so einer Kappe und mit so einem Propeller gefühlt irgendwie in der Warm-up-Area steht und so, was mache ich hier eigentlich? So zwischen all den vielleicht schon erfahrenen Games-Athleten.
Ja, also ich habe auch zu Jörn damals, meinem Trainer, gesagt, habe ich gesagt, theoretisch könnte ich mich jetzt hier auch völlig betrinken und dann Hauptsache, wir gehen hier mit einer lustigen Nummer raus und dann, weißt du, also man hat ja schon gewonnen, weil man da war. So. Das war für mich so dieses Jahr, okay, ich habe es geschafft. Alles, was da passiert ist, war Bonus und da haben wir halt echt so Spaß gesagt, so, schau mal, du würdest jetzt einfach hier in der Warm-up-Area richtig einen reinlöten und dann gehst du da quasi mit Hose runter, gehst aufs Feld. Ja, aber, also ja, es ist. Ja, ist total witzig, weil also du kommst dir wirklich halt vor, wie du bist Tourist da, so erstmal.
Oh, weißt du noch, wer damals 2017, beziehungsweise dann auch 2018, das war ja dann das zweite Mal für dich Regionals, wer zu den Games gekommen ist und warum hat es für dich nicht gereicht?
Ich weiß gar nicht mehr, wer alles zu den Games gekommen ist, aber Gudmundsen Esslinger war, glaube ich. Ich weiß nicht, Mundwiler, glaube ich, war dabei. Högberg. Gute Frage. Es waren damals fünf, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau, wer alles.
Koski?
Ja, wahrscheinlich. Also würde ich jetzt schätzen. Auf jeden Fall war so, ja, ich hatte, das erste Event war mit Weste, fing an mit Laufen, mit Strict Hands, dann Push-Ups, Chest-to-Bar und Air Squats. Das habe ich tatsächlich ganz gut gemacht. Und dann hatte ich dann beim zweiten Event hatte ich mit. Mein Judge hat bei dem Ring-Dip-Standard hat er ganz was anderes verstanden von dem Standard als ich. Und er tatsächlich ging das Workout völlig in die Hose. Und das war das erste Jahr, wo so eine 38-Kilo-Dumbbell irgendwie in einem Workout war. Das war damals, 2017, gab es bis jetzt keinen Wettkampf, wo die Leute sich mal irgendwie so eine annähernd schwere Dumbbell in die Hand. Also, das war auch das erste Jahr in den Open, wo eine 22,5er am Start war. Ja, von daher, also Games war komplett gar nicht mein Ziel. Also für mich war wirklich nur, ich hatte die Hoffnung, dass ich im Final Heat starten darf. Das heißt, Top 10 zu irgendeinem Zeitpunkt sein. Das war so der Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, es kann klappen.
Und jetzt ist 2017, 2018 ein bisschen her. Würdest du jetzt sagen, du hast dich nach diesen, sag ich jetzt, nach deiner sportlichen Karriere ein bisschen gesettelt, bist ein bisschen zurückgegangen, hast dich vielleicht ein bisschen auf was anderes konzentriert oder greifst du, wenn du 35 bist, nochmal in den Masters an?
Also ich glaube, dass, also ich habe so gedacht, weil ich werde jetzt dieses Jahr tatsächlich 31, aber körperlich habe ich immer so quasi gefühlt, wenn ich Pause brauchte, habe ich Pause gemacht, wenn ich keinen Bock hatte auf Training, habe ich nicht trainiert, wenn ich keine Lust hatte auf einen Wettkampf, habe ich den dann doch nicht gemacht, und habe immer mehr das gemacht, wo so, ja, also nach Gefühl, nicht weil einer gesagt hat, du musst, sondern einfach, wenn ich gedacht habe, mache ich, und wenn nicht, nicht. Deswegen kam ich so verletzungsfrei eigentlich bis heute durch. Und ja, ich denke mal, mit 35 ist vielleicht auch noch drin. Aber was ich eher so im Kopf habe, ist mit 35 oder 36 einfach in der anderen Kategorie weitermachen und dann noch alle anderen nass machen, weißt du?
Also verletzungsfrei quasi in die Masters mit reinzugehen und dann da noch mal zu rasieren.
Ja, guck mal, der Schagel, der ist ja jetzt irgendwie schon, der ist ja schon in der 55-Plus-Kategorie. Und der bewegt sich auch noch echt schön. Und das macht mir Mut, weißt
Ja, aber der ist auch sehr lediert, muss man so sagen. Liebe
du? Ja,
Grüße an Schagel an der Stelle.
aber weißt du, ich bin auch ein bisschen eifersüchtig, muss man jetzt an der Stelle auch sagen. Der Schagel, der ist ja so ein, guck mal, was der für tolle Profilbilder hat. Der hat auch ein tolles Ringlicht zu Hause. Der ist ein richtiger Markenbotschafter, so nenne ich ihn jetzt hier mal. Der Schagel ist ein Vorbild für mich, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich mit fast 60 so bin wie er jetzt, ne, dann ist
Dann
der
hast du es
Schagel mein
geschafft.
Freund.
Da hat man es
Dann habe ich es
geschafft.
geschafft. Ja, und der hat nur ein bisschen Knieaua, also er soll ja mal nicht rumheulen.
Was war denn für dich jetzt in deiner Hochzeit wirklich das, sage ich jetzt mal, Limit körperlich, wo du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt vielleicht doch wirklich mal eine Woche nichts machen? Ist es das Knie, Schulter, Rücken, der Kopf?
Nee, mental. Der Kopf eher. Gar nicht der Körper, sondern, oder vielleicht kommt dann auch das davon mit dem Körper so ein bisschen. Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen Burnout nach den Regionals 2017. Da habe ich echt so gedacht, so, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwie gerade zu trainieren. Weil ich hatte ja das geschafft, was ich wollte. So, und zu den Games war wirklich nicht so das Ziel. Also ich habe gedacht, ja, kann man vielleicht irgendwie schaffen. Aber Regionals sagte ich immer, wenn du die Videos gesehen hast von den CrossFit Games. Also diese Regionals Recaps, die so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ging, von den einzelnen Regionen, das war so das Highlight. Da habe ich gedacht, boah, Alter, wenn du da mitmachst, ne, dann hast du es. Und ich hatte dann war ich im Urlaub mit der Uli, dem Lars und einem Kumpel noch, sind wir von Madrid aus nach Mallorca geflogen und die wollten ein bisschen mit trainieren, also Uli und Lars. Und der andere Kumpel, der mit war, der hat dann gesagt, ja, ich mach, was du machst. Und ich hatte wirklich, also ich konnte beim besten Willen, ich konnte nichts machen. Also ich wollte so, habe dann gedacht, ja, ich fahre mit, so aus gutem Willen. Und dann habe ich mir Sportschuhe angezogen und dachte wirklich so, ne, meine ich. Bin wieder zum Strand und habe mir einen Sangria reingeschraubt. Also ist wirklich, und das dauerte so 2 Wochen und dann kam es so langsam wieder, aber deswegen, ich verstehe den Fraser total, dass wenn er, auf dem lastet so viel Druck, das kann wahrscheinlich niemand anders nachvollziehen. Und nach den Games, dann trainiert er 4 bis, wie viel auch immer, 4 bis 8 Wochen einfach gar nicht. Dann geht er gar nicht in eine Box, macht nichts. Und ich kann das komplett verstehen. Und ich glaube, nur so, wenn du halt eine Zeit lang dich auch mal distanzierst davon, kannst du auch lange, ja, auf dem Niveau irgendwo am Start sein.
Der hat ja auch viele Hobbys wie macht er momentan gar nicht mehr so viel, aber sonst hat er immer irgendeine Flammenwerfer gehabt, eine Shotgun, mit der er durch einen Garten getigert ist und irgendwelche Wassermelonen gebombt hat. Was würdest du so sagen, war früher und auch jetzt so dein perfekter Ausgleich zu Leistung und auch irgendwo Druck und Stress, wo du gemerkt hast, okay, wenn ich all das CrossFit und all den Sport nicht habe, dann bin ich aber in der anderen Welt unheimlich gut aufgehoben, weil ich da selbstbestimmt irgendwas Cooles mache.
Ja, das war auch so ein Punkt, wo ich, glaube ich, ein bisschen zu knapsen hatte, weil ich nicht genau wusste, was ich noch anders habe. Weil ich habe dann so, als ich quasi nicht trainieren wollte, habe ich überlegt, boah, was mache ich denn jetzt so mit meiner Zeit, die ich über habe? Weil sonst trainierst du ja quasi die komplette freie Zeit. Und klar, gehe ich zweimal am Tag mit dem Hund eine Stunde und abends nochmal eine kleine Runde, aber dann habe ich so echt überlegt. So. Und dann habe ich wieder mit dem Mountainbike-Fahren angefangen, was ich früher ja gemacht habe. Und aber auch so ganz auf einem sportlicheren Niveau, also Enduro fahren, also mehr über Strecke als jetzt nur irgendwie Bikepark oder wer weiß was. Und da habe ich so gemerkt, dass ich das von früher, also dass ich das doch vermisst habe. Und ja, jetzt, also würde ich sagen, ist es wieder Mountainbike fahren geworden.
Was war denn, wenn du so zurückdenkst in deiner Vergangenheit, die allererste Berührung mit Sport?
Theoretisch, also wo ich wirklich so also dieses Competitive Denken entwickelt habe, war beim Tennis. Da habe ich,
Tennis.
ja, tatsächlich Tennis habe ich mit angefangen. Da war ich, boah, dann habe ich so bei den Stadtmeisterschaften mitgemacht und bin dann irgendwo, weiß ich nicht, auf welchem, wo genau rausgeflogen, Viertelfinale oder Achtelfinale und immer wieder nur so relativ nah quasi an so einer Stadtmeisterschaft irgendwie und dann raus. Und da habe ich dann gemerkt, dass mich das so angepisst hat, dass ich da einfach nicht besser werden konnte, gefühlt. Also ich habe immer dann wieder, wo ich dachte so, okay, jetzt spielst du gegen die gleichen Leute jedes Jahr wieder und verlierst. Da bin ich ausgerastet, ehrlich. Wirklich, kannst dir nicht vorstellen. Also mit Schläger werfen, ne? Also mich hätte es auf dem, weißt du, dann war das so, da waren so viele Rich Boys am Stissel mit ihrer Mama, mit ihrem Gucci-Handtäschchen am Rand. Und meine Mutter hat mich dann da, die Beate, also jetzt nichts Negatives, ne? Aber die ist dann schon mal auch so sportlich gewesen, hat dann gesagt, alles klar, Mama, ich habe keine Zeit, ich muss einkaufen. Ich setze dich ab und hole später wieder ab, viel Glück. So. Und dann stand ich da und auf der anderen Seite standen da irgendwie 20 Mann von der Familie von dem anderen. Und ja, das, ich sag mal, es wurde Zeit mit der, also nach einer Zeit wurde es Zeit, dem Tennis zu sagen, ja, nee, komm, lass mal sein.
Warst du da schon früher so ein Tommy Haas, so der dann auch so zwei Schläger im Match einfach mal zerballert hat oder so, komm schon, Kevin, jetzt reiß dich mal zusammen.
Ja, tatsächlich, also ich hatte irgendwie immer noch Glück, dass der. Ich hatte nachher einen Zweitschläger, weil dann schon mal halt zwischendurch was passiert ist. Aber ich habe dann oft auch so intuitiv den Schläger so an die Seite geworfen, dass der quasi im Maschendrahtzaun so abgefedert ist, wo ich dann dachte, okay, wenn ich ihn kaputt haue, dann gibt es nachher auch einen Schlägerwurf von meiner Mom zurück, weil die sagt, ich kaufe den schon wieder neuen.
Wie lange hast du Tennis gespielt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, bis. Also ich habe parallel Tennis und Fußball nachher gespielt. Fußball habe ich auch relativ früh angefangen. Also Tennis war, glaube ich, so mit 6 und Fußball mit 11 oder so, so um den Dreh. Und dann habe ich beides gleichzeitig gemacht, bis ich 16 war oder 15. Ja, 15, glaube ich. Und dann, als ich, genau, dann hatte ich irgendwie einen Roller und dann habe ich mit Tennis aufgehört und dann kann ich mich daran erinnern, ab dann bin ich dann mit dem Roller zum Fußballtraining nachher gedüst. Aber halt auch immer dann früher abgehauen, wenn ich Dragon Ball gucken wollte, weil es war halt die Zeit, ne? Musste man halt früher nach Hause.
Ja, das ist voll verständlich.
Ja, man
Kinder
kennt's.
der 90er. Was ich letztens Ah, was waren das? Jetzt spielen ja die ganzen Kinder wieder Pokémon.
Ja.
Ja, die kennen die ersten Folgen gar nicht.
Ja, und das ist traurig. Und das zeigt halt wirklich, also wer der OG ist, ne? Also ein kleines Kind kann kommen und aber wer die ersten Folgen Pokémon nicht wirklich kennt und weiß nicht, wie es angefangen hat, der hat auch das
Das
Ende
ist
quasi nicht verdient.
so, so traurig eigentlich. Aber sollen sie machen. Du bist dann nach dem Fußball, nach dem Tennis. Wie ist dein Weg dann zum CrossFit, zum Functional Fitness eigentlich gekommen?
Also kompletter Zufall. Ich habe Fitnessstudio-Training habe ich mit 16 dann angefangen, weil ich habe ja Tennis aufgehört. Genau, dann war ich 15, dann bin ich zum Fußball gedüst und dann habe ich da irgendwie so einen Winter gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock zum Fußballtraining und mir da immer den Sack abzufrieren im Winter auf so einem Ascheplatz, wo du denkst so, da steht dann der alte Willi und schreit sich da an und denkt so, ich denke mir so, ich gehe hier freiwillig hin und der Pimmel geht mir da auf den Keks, weißt du, und ich so, ne, mach ich nicht. Bin über den Winter ein bisschen dicker geworden und ich habe Ende März Geburtstag. Und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, ich so, hör mal, ich habe hier einen Kumpel, der fängt jetzt hier mit Fitness an im Studio. Und ich glaube, ich wünsche mir zum Geburtstag irgendwie eine Mitgliedschaft. So. Und dann hat sie gesagt, alles klar, finde ich gut. Ja. Und sie hat dann auch gesehen, ne, jetzt kleines Sahnetörtchen ist ein bisschen dicker geworden, musste was tun. Hat sie supported und ja, von da an bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und von als ich 18 war knapp, dann bin ich irgendwann so ganz dumm mal oder 18, 19, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall durch Zufall mal im Internet auf so Reebok Championship irgendwas gekommen. Wo damals noch der Leo von MyLeo, wo der noch mitgemacht hat und ich
Boah,
weiß gar nicht, ob
das
da.
ist ewig her.
Ja, ey, wirklich, das habe ich gesehen und dachte so, boah, sieht geil aus, ne? Die waren alle durchtrainiert. Und waren, also das sah so richtig nach Fitness aus und dachte so, boah, geil, irgendwie findest du cool. Ja, und dann habe ich irgendwann mal so ein Workout mit Thruster ausprobiert, bla bla, und habe mich völlig zerstört dabei und dachte mir wirklich so, Alter, geil. Also wenn du da in 10 Minuten dich so lahmlegen kannst, warum habe ich mich hier auf diverse Maschinen gequält, um da irgendwie meinen Bizeps auf 83 Arten zu penetrieren, wo dass du den irgendwie eine Woche nicht beugen kannst, fand ich eh nie so irgendwie spaßig. Ja, und dann habe ich das immer häufiger gemacht und ja, tatsächlich 2013 mein Level 1 gemacht und 2014 war ich dann beim German Throwdown, der erste Wettkampf.
Wie war das dann für dich so der allererste Wettkampf? Also viele haben ja so eine Nahtoderfahrung mit CrossFit. So war das auch bei mir. Also das erste Mal ein CrossFit-Workout gemacht und gedacht so, boah, irgendwie ziemlich ekelhaft, aber trotzdem geil. So, was war dein erster Gedanke beim Wettkampf und was war dein erstes Workout? Kannst du dich noch daran erinnern?
Mein erstes Workout, das meine ich, das waren so ein paar Runden, also genau weiß ich nicht, aber das waren echt so ein paar Runden Thruster und Boxjumps. So ganz dumm. Und auch viel zu schwer. Ich habe es direkt mit 40 Kilo gemacht
Ja,
und
klar.
weil das stand da, ne? Da wusste ich ja nicht, dass man das irgendwie scalen kann. Das hat mir ja niemand gesagt. Es war im Fitnessstudio, weißt du? Und alle Leute mich schräg angeguckt, weil keiner wusste, was ich da für eine Übung mache. Und bin dann auf so eine Harakiri Box gesprungen, die so aus Metall war, die mit einer mega scharfen Kante. Wenn du dagegen geflattert wärst, da wäre auch dein Bein irgendwie in 5 Hälften gesprungen. Ja, und mein erster Wettkampf, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich mich so zerschossen, dass ich nach jedem Workout war ich in der Warm-up-Area und kam nicht da weg. Ich war einfach zerstört. Ich habe da in der Ecke gesessen und habe um Hilfe gerufen. Ich so, kann mir einer helfen hier? Wirklich so.
Was war denn jetzt dein letzter Wettkampf? War das die Fitness-Bundesliga der letzte? Oder?
Ja, der letzte Live-Wettkampf war Fitness-Bundesliga.
Und im Ausland der letzte?
Ey, gute Frage. War dieses Jahr schon irgendwas? War wirklich, da verliert man schon.
Also dieses Jahr definitiv nicht. Aber
Nee,
letztes.
letztes Jahr, was war im Frühjahr? Irgendwas war da noch Anfang des Jahres?
War da nicht Zypern?
Also ich war auf jeden Fall. Nee, warte mal, ich überlege mal. Also ich kann
Belgien
mich daran erinnern,
war.
ich war beim Italian Showdown, keine Ahnung. Boah, ich war auf jeden Fall, davor das Jahr war auf jeden Fall relativ voll, aber ich weiß gar nicht, ob ich dann im Frühjahr noch irgendwas gemacht habe. Ey, das ist jetzt, das ist Banane, ne? Aber man verliert das Zeitgefühl während Corona, ne? Das kann ich jetzt gerade auswendig. Ich müsste scrollen in der Timeline bei Instagram. Keine Ahnung, kann ich dir gerade echt nicht sagen.
Also wir haben uns ja bei einem ausländischen Wettkampf, tatsächlich sind wir uns über den Weg gelaufen. Da warst du mit Winnie the Pooh, mit Gammelmarki.
Ja. Ja, stimmt, das war auch so im Dezember ein Jahr, genau.
Das war Flanders Throwdown in Brügge in Belgien.
Ja.
Wie war der Wettkampf für dich oder wie ist an sich so deine Sicht auf ausländische, internationale Wettkämpfe im Gegensatz zu deutschen Wettkämpfen?
Ausländische Wettkämpfe finde ich an sich, da gehst du immer, ich weiß gar nicht, ob da ein Unterschied ist, könnte ich jetzt meinen, aber ich bin immer nervös und will immer, weil ich immer das Gefühl habe, da sind Leute, die kommen eventuell hin und wollen, die irgendwie entweder Fan, so ein bisschen Fan sind oder die wünschen dir, dass du es gut machst, weißt du? Deswegen denke ich immer, sobald einer mich live sieht, da gebe ich mir so, ja, gefühlt 10-mal mehr Mühe. Deswegen fällt es mir auch online voll schwer, ohne irgendwelche Leute, die mich da pushen richtig, dass mich da halt Vollgas gibt. Aber auf so einem Wettkampf, es ist jetzt, glaube ich, ob Deutschland oder international, ist mir eigentlich egal. Da, ich glaube, da ist gar nicht so ein Unterschied.
Jetzt weiß ich ja aus meiner Erfahrung raus, dass ich zumindest beim Handball immer so ein gewisses Ritual hatte. Also ich habe immer das Gleiche vor einem Spiel gemacht. Hast du Rituale vor Wettkämpfen, die du ganz klar hier ein Bier reinstellen oder so? Ich weiß es nicht.
Eigentlich nicht, aber ich gehe gerne Leuten indirekt auf den Sack. Ich bin immer so, dass ich zum Beispiel in der Warm-up-Area oder ob, wenn das jetzt so beim Aufstellen ist, quasi so, da halten eigentlich alles Maul, ne? Da stehen alle in einer Reihe, alle kriegen ihr Scorecard und so. Und ja, ich denke, mir ist dann halt in dem Moment, du kannst ja nichts machen, jeder ist nervös und dann labere ich immer diverse Leute an und versuche da so ein bisschen Spaß reinzubringen. Und manche können das einfach komplett nicht leiden. Die hassen das, ne? Und das finde ich ganz nice. Aber ich habe keine sonst eine Routine oder irgendwas, was ich vorher mache, habe ich tatsächlich nicht.
Spielst du dann den Leuten Streiche oder laberst du die einfach blöd von der Seite voll?
Beides. Also ich ziehe schon mal Leuten an die Hose runter, wenn die gerade loslaufen wollen. Aber man kennt es, ne? Dann machst du es vielleicht beim Falschen. Der ist dann wirklich böse. Will man auch nicht. Oder macht dem die Schuhe auf, aber da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen mit, weil dann einer sagte, bist du blöd, Mann, ey, wenn ich jetzt zu spät mir die Schuhe zugemacht hätte. Aber ja, mein Gott.
Aber jetzt pack doch mal aus, was waren die schlimmsten Streiche, die du da quasi mal getrieben hast und bei wem?
Die schlimmsten Streiche? Also ich glaube, jemandem wirklich so einen dollen Streich da gespielt habe ich nicht, aber die lustigste Story, wo ich jemandem geholfen habe, war 2017 bei den Regionals, da saß der Gudmundsen, saß der auf Toilette und hatte kein Klopapier. Und dann bin ich losgestapft, weil ich den gehört habe, ich habe den nach Hilfe rufen hören und bin dann losgestapft und habe dem dann Klopapier gebracht, weil das dann so eine riesen Handrolle habe ich dem dann gebracht, weil da keine andere war. Er hat sich dann so unter, musst du dir vorstellen, die Türe hatte so unten so einen Schlitz und dann kam nachher so eine Hand runter und so, wollte mir so gratulieren, so quasi so, ey, danke. Und ich so, Alter, nee, machen wir später. Jetzt stell dir mal vor, ich habe sein Leben gerettet. Ne? Der saß da und hatte kein Klopapier.
Du hast ihm den Arsch gerettet.
Den Arsch gerettet, ja. Ja, tatsächlich.
Wie sieht denn dein jetziger Alltag aus? Also jetzt mal unabhängig davon, dass gerade eine riesengroße weltweite Pandemie herrscht. Dein Hauptjob ist ja, du bist ja hauptjobmäßig Boxowner. Wie bestreitest du jetzt gerade, unabhängig jetzt auch, wie gesagt, davon, dass gerade nicht so viel läuft, deinen Alltag? Wie sieht dein Alltag aus? Wann stehst du auf? Wann gehst du aufs Klo? Wie auch immer.
Also meine Routine halte ich eigentlich immer gleich. Viele fragen ja immer so, okay, wie schaffe ich so viel Zeit in Memes zu investieren oder dass ich so viele poste? Ich habe da also einen Tagesablauf, der ist ganz gut durchgetaktet. Ich stehe um 6:30 meistens auf. Wenn ich eine Stunde länger pennen kann, dann um 7, aber sagen wir mal, der Regelfall ist 6:40. Ja, gehe ins Badezimmer, Toilette, kurz Haare, Gesicht waschen, im allerschlimmsten Fall, wenn ich morgens immer muss duschen, weil manchmal träume ich so wilde Sachen, da schwitzt du nachts, dann musst du morgens auch schon mal duschen. Aber normalerweise erledige ich das dann am Sport oder abends. Dann frühstücke ich und beim Frühstück, beziehungsweise danach, gucke ich kurz, also check ein paar Nachrichten und lade dann Memes hoch, die ich über den Tag immer von Leuten bekomme oder selbst suche. Das
Oha.
ist dann so spontan, aber quasi morgens geht nur Upload, Upload, Upload und dann packe ich das voll. Und aber ich gucke oder ich versuche jedem, zumindest wenn ich nicht antworte, nur eben die Nachricht zu liken. Aber mittlerweile habe ich am Tag so vielleicht so 200 bis 300 Reaktionen auf bei Instagram, vielleicht auch ein bisschen mehr sogar. Also das frisst schon krass viel Zeit. Dann ist es schon schwierig, dann auch wenn mir Leute irgendwie eine Frage stellen und du denkst dir so, ja, okay, dem antworte ich dann an, dann vergisst du sowas schon mal. Und ja, und dann, also quasi, wenn ich das mit den Memes erledigt habe, ist es so 7, Viertel nach 7. Ja, dann anziehen, Zähne putzen, Tasche packen, gehe ich mit dem Hund, dann fahre ich in die Box. Dann habe ich in der Regel, habe ich auch jetzt über den Tag immer eine Stunde Online-PT. Ja, dann habe ich die erste Trainingssession. Pause, Essen, Hund gehen, nächste Trainingseinheit, abends eine Stunde Online-Kurs, also eine Online-Class, von die wir mit unserer Box quasi machen. Und ja, dann war es das. Genau. Also in der Regel habe ich jetzt so Feierabend so 19:30 oder 19:30.
Mit was verbringst du dann größtenteils deine Freizeit, wenn du sagst, okay, du trainierst immer noch zweimal in der Woche, am Tag? Du hast steckst unheimlich viel Effort in die Memes, beziehungsweise auch du hast dann 2 Stunden auch nochmal mit dem Hund. Wo zockst du nebenbei? Hast du irgendwelche krassen Laster, wo du einfach unheimlich viel Zeit auch rein investierst?
Ja, tatsächlich gar nicht, ne? Also also glücklicherweise habe ich ja zum Beispiel auch alles Mögliche, was ich brauche, bekomme ich mittlerweile gesponsert oder geschickt. Also das heißt so, ich mache kein Online-Shopping. Jetzt im Winter ist es zu kalt für Mountainbike-Fahren. Also ich habe echt nur gerade CrossFit und oder den Hund halt. Das heißt, ich zocke schon mal gern PlayStation, aber das mache ich generell über Tag nicht, selbst wenn ich die Zeit kurz hätte, weil das für mich so zum Feierabend gehört, so irgendwie. Das gehört freizeittechnisch. Und dann, ich habe mir mal gesagt, ich will einen Arbeitsablauf haben und wenn ich dann durch bin, das ist genauso wie ich versuche, abends nach 8 nicht mehr in die E-Mail zu gucken.
Cool.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal fernab von Sport und dem Healthy Lifestyle und von CrossFit? Wann warst du das letzte Mal wirklich betrunken und feiern?
Boah, schwierig. Weiß ich gar nicht genau, wann das, welche die letzte Party war, die wir gemacht haben. Aber Weihnachtsfeier haben wir ja auf jeden Fall immer einmal im Jahr. Also im schlechtesten Fall war das, wo ich richtig granatenstraffer mit T-Shirt zerreißen und so, war es spätestens einmal im Jahr im Winter oder im Sommer. Aber ich war zum Beispiel 2019 im Sommer mit einem Freund, 5 Tage oder 6 Tage waren wir auf Mallorca und waren eine Woche lattenstraff und haben da uns einfach gehen lassen wie die letzten Menschen. Richtig nice.
Jetzt hast du ja bei der Fitness-Bundesliga auch schon deine bessere Hälfte zum Vorschein gebracht. Das war Kalle.
Genau.
Ja. Wann packst du Kalle raus?
Ja, also generell habe ich erfahren, dass viele Leute das lustig finden, wenn man sich halt Perücken aufzieht. Ne? Und ich habe irgendwann mal einen gesehen mit so einer Perücke und habe mir dann eine so bestellt bei Amazon. So Dinger sind auch nie teuer. Alles, was so kleine Dinge, die Spaß bringen können, die kosten Amazon auch nur irgendwie so 6, 7, 8, 9 Euro. Und ja, dann habe ich mir die halt bestellt und ich weiß gar nicht, das kam blöd durch Zufall. Und sobald du dir eine Perücke aufziehst, sag ich mal, kann auch nur Scheiße bei rumkommen. So. Ja, und dann irgendwann hat mich einer gefragt, immer, wie heißt denn dein alter Ego? Und ja, dann kamen wir irgendwie auf Kalle und ja, seitdem regelmäßiger am Start. Aber ich plane nichts, ne? Also meistens, wenn ich irgendwie so ein Video mache, wo kein Sinn hintersteht, dann ist das auch einfach in dem Moment spontan entschieden.
True. Also ich musste wirklich grinsen, weil du hast das Workout auch sehr krass unter der Perücke durchgezogen, was eigentlich schon wirklich warm ist, oder? Also.
Ja, unangenehm. Auch die Haare fliegen die ganze Zeit ins Gesicht und so. Also alles andere als schön. Aber ich habe dann gedacht, jetzt muss es halt dann durchziehen.
Was steht denn für dich in der Zukunft ganz oben irgendwo vielleicht nochmal reachable für dich? Box, möchtest du nochmal tatsächlich Gas geben? Wie sehen die nächsten Jahre aus? Machst du vielleicht noch eine zweite Box auf? Welche größeren Ziele hast du dir für die nächsten Jahre noch gesetzt?
Jetzt mit Corona habe ich so gefühlt so dieses weitere Denken so ein bisschen aufgegeben, weil ich gedacht habe, okay, anscheinend kann man jetzt aktuell eh nichts mehr groß planen. Man muss so ein bisschen spontan das nehmen, was halt kommt, oder sich dann Gedanken machen. Aber wenn ich jetzt so in den nächsten 5 Jahre denke, glaube ich, also 5 Jahre oder so, 5 bis 10 Jahre würde ich auf jeden Fall noch Box-Owner bleiben wollen, das Minimum. Aber ob ich das länger mache, weiß ich gar nicht. Also habe ich jetzt so, man lernt ja so ein bisschen mit der Zeit und boah, vielleicht ergibt sich irgendwie was anderes, vielleicht mache ich irgendwann was anderes. Weil wenn ich vor 10 Jahren überlegt hätte, wie ich heute mein Geld verdiene quasi, dann hätte ich halt auch gedacht, ja, niemals. Man muss im Büro ganz normal irgendwie ackern, 8 Stunden vorm Computer hängen. Und ja, heutzutage verdienst du mit über Instagram-Werbung Geld, sage ich mal. Also die wildesten Dinge, wie du heutzutage Geld verdienen kannst. Und ich denke, dass sich vielleicht in 5 bis 10 Jahren wieder was Neues auch ergibt, wo ich dann vielleicht nachher sage, hey, ich mache das mit der Box gar nicht mehr oder ich lasse es jemand anders für mich machen und ziehe mich da ein bisschen zurück. Ja, wer weiß, also ich halte es wirklich komplett offen. Also ich sage mir nur, ich will immer das machen, was mir auch Spaß macht. Und wenn ich dann irgendwann sage, boah, mit so, als Box-Owner, das ist mir zu stressig geworden, dann glaube ich, würde ich mich auch nicht dadurch quälen und sagen, ich mache das trotzdem weiter.
Wie sieht es dann aus mit CrossFit und Wettkämpfen?
Ja, da würde ich, also komplett Ende offen. Also meine Mutter meint immer so, hey, du bist ja jetzt, also mit 30 ist man noch alt, oder? Dann kannst du es doch nicht mehr lange machen, oder? Und die hat tatsächlich ja recht. Es gibt Leute, die sind mit 30 alt und können es nicht mehr machen. Aber ich glaube halt, dass die auch, als sie mit CrossFit angefangen haben, schon entweder zerbrochen, halb waren oder noch nie wirklich so richtig 100% fit waren, sodass, oder die hatten schon immer halt Knie oder Schulter. Also ich glaube, wenn man fit durchkommt und nicht dumm ist, dann gibt es da irgendwie alterstechnisch nicht über eine Grenze. Also wenn du dir jetzt Froning anguckst, der ist jetzt auch quasi, rutscht bald in die Master-Kategorie. Fraser ist mein Alter oder sogar auch irgendwie schon ein bisschen älter noch als ich. Und der ist aktuell der fitteste der Welt, bei weitem, mit Abstand. Irgendwie 37 Mal CrossFit Games gewonnen. Machst du auch nicht einfach so, ne? Also von daher mal gucken. Also einfach das, was sich ergibt, ergibt sich. Und spätestens, glaube ich, wenn ich sage, für mich alleine ist das nichts mehr, dann mache ich nachher nur noch Teamwettkämpfe.
Was würdest denn du sagen, kann man als Profi CrossFit Athlet momentan von dem Sport leben? Und was müsste sich ändern, damit es wirklich für jetzt Nachwuchstalente ein Berufszweig werden könnte, wie es vielleicht schon in den USA ist?
Also leben kann davon keiner, also es sei denn, also CrossFit an sich bezahlt ja kein, es gibt keinen Verband, der dir irgendwas bezahlt. Also das heißt, die einzige Option, die du hast, um Geld zu verdienen, sind Sponsoren. Und die kriegst du im Endeffekt auch gefühlt nur, wenn du Reichweite hast oder halt große Wettkämpfe andauernd gewinnst und ganz vorne mit dabei bist, aber auch erst über einen längeren Zeitraum. Also du kannst nicht sagen, ich fange jetzt an und konzentriere mich drauf und kriege von jetzt auf gleich irgendwie genug Geld und komme damit durch. Also jetzt mittlerweile, also es ist alles sehr viel mit Werbung verbunden und sehr viel mit Reichweite. Also ich habe jetzt eine große Reichweite und aufgrund meiner großen Reichweite habe ich bessere Verträge überall. Und jetzt ist es ein Nebenjob, würde ich als guter Nebenjob bezeichnen. Aber wenn ich jetzt mit eigener Wohnung und Auto und Hund und Pipapo und was für die Rente zurücklegen, also dann wird es halt nicht reichen.
Und
Also
was müsst
mein Rat quasi jetzt für jüngere Leute ist einfach zu, sich nicht auf Geld zu verlassen, sondern das wie alle zu versuchen, die es bis jetzt gemacht haben. Und zwar einfach gucken, ob man das Talent hat und dann also Profi-CrossFit ist ein Nebenjob.
was was würdest du jetzt sagen, müsste sich vielleicht auch ändern in der ganzen Sportart, weil es entwickelt sich ja schon relativ viel, dass Functional Fitness auch jetzt langsam Richtung Olympia geht oder die versuchen zumindest olympisch zu werden, aber viele andere Athleten wirklich jeden Tag 2 Stunden Training reinbuttern, Geld investieren für einen Trainer, Geld und Zeit für Ernährung mit reinpacken, seinen Körper wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, abnutzen. Was müsste sich ändern aus deiner Sicht?
Ich glaube, CrossFit muss viel bekannter werden. Also, weil wenn jetzt hingehst du hast einen Bundesligaspieler, der hier so durch die Stadt latscht, egal durch welche Stadt, einfach irgendwo so lang latscht. Und der spielt irgendwie, ob das jetzt bei Bayern ist oder erste Bundesliga, irgendein Profi-Fußballspieler, dann wird er wahrscheinlich von 8 von 10 Leuten würden den erkennen. Würde ich jetzt mal schätzen. So. Und demnach verdient er auch gut, weil der halt wirklich bekannt ist. Und ich glaube, solange CrossFit nicht so bekannt ist, dass wirklich Profi-Athleten auch überall erkannt werden, ja, weiß ich nicht. Also, wobei letztens hat mir einer erzählt, Profi-Handballer verdienen in der ersten Bundesliga auch super gut. Und ich kenne keinen einzigen Profi-Handballer. Also nichts gegen die Jungs, aber ich kenne die einfach niemanden. Genauso kenne ich auch so gut wie keinen Basketballer aus Deutschland. Aber da gibt es auch Leute, die genug Kohle verdienen. Und ich glaube einfach, das ist so. Es ist einfach sponsorenabhängig. Wenn da genug Geld reingepumpt wird und dem medial quasi was geboten wird und das nicht sich nachher für Firmen lohnt, Geld reinzuschießen, dann könnten eventuell auch die Athleten dann nachher davon leben.
Jetzt gibt es ja die Functional Fitness Federation als Pendant quasi Bunde, also Verbandsstruktur im CrossFit, als Pendant zum CrossFit HQ, die irgendwann mal den Sport olympisch machen möchten. Würdest du auch mal nochmal für Gold antreten für den Sport? Wäre das nochmal was für dich, wo du sagst, okay, meine Alterskategorie, Gold bei Olympia im Functional Fitness, das würde dich nochmal reizen?
Ja, also im Endeffekt alle Ziele würden mich noch reizen. Also das Einzige, was halt wirklich nur für mich so ein bisschen das verloren hat, war als fittester Deutscher zu den CrossFit Games, fand ich jetzt nicht so, CrossFit Games fand ich musste immer über Regionals sich verdient werden. Das war so ganz, ganz weit weg. Und jedes Jahr wird auf jeden Fall einer fittester also in Deutschland. Weißt du? Das heißt, einer hat irgendwie das Los nachher. Und das fand ich zu einfach dafür. Und jetzt finde ich, wenn die es wieder so ein bisschen ändern, finde ich das auch wieder reizvoller. Und genauso aber, wenn sich jetzt ergibt, dass das mit dem Sport olympisch werden könnte, dann für Gold, für Deutschland auf jeden Fall. Also fände ich auch genauso geil. Also für jedes Ziel, was sich jetzt neu ergibt, wie gesagt, solange ich gesund bin, da kann meinetwegen einer kommen, der 18 oder 20 oder wie auch immer ist. Wenn er denkt, er ist besser, dann soll er kommen. Dann machen wir das, dann regeln wir das 1 gegen 1 auf dem Platz, auf dem Sportplatz, ohne Treten, ohne Spucken.
Das ist ein ganz gutes Thema, denn ich glaube, du kannst dich erinnern, Halfway There Forum 2019. Da standest du mit Hendrik Senf auf dem Competition Floor. Das war der erste größere Schlagabtausch, der in der Szene zumindest sehr, sehr klar als größter Schlagabtausch zwischen zwei männlichen Athleten in der Alterskategorie war. Denn Henrik Senf ist schon ein sehr guter Athlet und genauso bist du das. Wie hast du das empfunden?
Also ich finde es immer, wenn du zu einem Wettkampf fährst und du denkst, okay, ich kann Erster werden und du kennst ja die Konkurrenz ein bisschen und dann guckst du dir die Athleten an und denkst, okay, wer ist jetzt wirklich die Konkurrenz und wer nimmt dir eventuell mal nur ein oder zwei Workouts ab, weißt du? Also dann guckst du rein und denkst, okay, das sind so drei Leute, denkst du, okay, die mit mir zusammen, wir machen's, wir sind die Top 4 wahrscheinlich. So, und genauso machst du dir dann halt Gedanken, wen musst du immer hinter dir lassen? Und ich wusste ganz genau, dass Henrik auch mich da irgendwie als Konkurrenten so gesehen hat. Aber keine Ahnung, mich stachelt das immer so ein bisschen einfach an. Ne? Also, und vor allem, ich fand es dann geil, dass wir oft so nah beieinander waren und dass dann so ein Race gewesen ist, weil wir dann nebeneinander waren und wirklich so, der eine war nur 2 Sekunden schneller als der andere oder eine Wiederholung mehr. Ich fand es geil. Also mich motiviert das eher, als dass ich mir da irgendwie, als dass mich das irgendwie aufregt oder irgendwas anderes.
Wenn ich dich jetzt als Experten fragen müsste, wer ist aus deiner Sicht die Top 5 der männlichen Athleten, die du wirklich als die Speerspitze für die männliche Division in der Altersklasse in Deutschland siehst? Wer wären die 5 Personen?
Boah, ich glaube, man könnte tatsächlich die Top 5 aus den Open jetzt letztes Jahr nehmen. Also Joshua Wichtrup, Moritz Fiebig, der Karar, Wobei Henrik, wenn der hat die Open nicht mitgemacht, aber den würde ich auch mit da rein. Mich mit da rein, dann sind wir bei 5. Wer fehlt noch?
Maxi
Maximilian
Henze.
Hinze ist genau auch noch mit dabei, immer 6. Der
Neuger.
war auch noch extrem gut in den Open. Ja, mal so. 7. Also, ja, wer jetzt die Top 5 letztendlich ist, ich glaube, das ist heutzutage sehr viel Workout entscheidend auch. Oder ob jemand fit ist oder ob jemand irgendwie eventuell eine leichte Erkältung drin hat oder irgendwo. Bisschen Knie, bisschen Schulter. Ich glaube, da, weil die Unterschiede werden immer geringer. Also da wird immer weniger. Also wenn du jetzt sagst, oh, der ist viel besser als der andere, dann ist das eine Platzierung. Aber die letztendlichen Fitnessunterschiede sind oft bei M-Raps nur noch ein paar wirklich kleine Sekunden oder Wiederholungsanteile, wo du minimal besser bist.
Was war denn für dich jetzt über die ganze Wettkampfkarriere von dir betrachtet das schlimmste Workout, das du jemals machen musstest bei einem Wettkampf?
Boah, ich musste schon häufiger 20 Minuten oder 5 Kilometer, also entweder hopp oder top, also rudern, langer Zeitraum, hatte ich schon mehrere Events also mehrere Wettkämpfe, wo ich das tun musste. In der prallen Sonne 20 Minuten M-Rap rudern, die ersten 4 Minuten all out quasi, ist ein einzelner Score und dann bis 20 Minuten durchrudern.
Das war in
Das war mal
Zypern,
auf
oder?
Zypern,
Ja.
genau, war da habe ich auch, da habe ich gelitten. Bei den Athlete Games in London ein Jahr mal, ich glaube, das war 16 oder 17, da war auch das erste Event ein 5K Row. Ey, da habe ich wirklich, ich saß neben Joshua und habe gesehen, wie er hat bei so 1,43 angefangen, bei einem 5 km Rudern. Und ich saß da und ich bin da runtergefallen, kam auch eine Stunde danach noch nicht mit meinem Leben zurecht, ne? Also wirklich. Ja, also. Alles, was, das waren auf jeden Fall die zwei Events, die so mit am schlimmsten waren. Aber ich sag mal, wo ich die Kontrolle über mich verloren habe, ist schon häufiger passiert. Wo ich quasi so echt nicht mehr wusste, oben oder unten, da habe ich meinen Judge nur von links nach rechts geschoben. Das ist mir schon echt ein paar Mal passiert.
Du bist ja eigentlich bekannt für die kurzen Ficker-Workouts. Die kannst du relativ gut dominieren. Also kurz und knackig geht auf jeden Fall klar.
Ja,
Was war denn?
oder, also nicht unbedingt so super kurz und knackig, aber zumindest das, wo, also würde ich sagen, wo, so Chipper bin ich immer ganz gut. Oder
Also
was
an.
mit Thrustern? Also ja, tatsächlich, das sind diese Ficker-Dinger, die du meinst, ne? Also irgendwas mit Thrustern, weil ich habe kurzen Weg und ich kann dann tatsächlich, wenn es um sowas geht und ich weiß, das dauert nicht so lange, da kann ich halt echt Balls to the Wall und dann einfach machen, ne?
Was war denn dann dein geilstes Workout, wo du wirklich gemerkt hast, wow, was bin ich eigentlich für ein krass gut trainierter Athlet oder auch so diese Dominanz gespürt zu haben? Dieses Workout liegt mir einfach perfekt.
Ich glaube, das beste Gefühl, wo ich am stolzesten war, war das letzte Workout 2017 bei den Open, weil als ich den letzten Thruster gemacht habe von dem Workout, da habe ich gewusst, dass der Score definitiv gut genug ist und dass ich mich für die Regionals qualifiziert habe. Weil da habe ich die Stange fallen lassen und habe dann gleichzeitig bin ich so ein bisschen kollabiert und habe angefangen zu heulen, weil ich. Dann, also ich habe direkt gerafft, das hat 100% gereicht. Ich wusste, ich habe hier gerade so abgeliefert, ne, das muss erstmal einer machen. Und ja, und das war eigentlich so der beste Moment, glaube ich, so, wo ich so gedacht habe, boah, da hast jetzt hast du auf jeden Fall gezeigt.
Ihr seid dieses Jahr auch wieder bei der Fitness-Bundesliga angemeldet. Hättet ihr mal Bock auf den Titel?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch so immer, sag ich mal, teamabhängig von allen, sage ich. Also das nützt nichts, wenn wir drei motivierte Leute haben, sondern du brauchst ja letztendlich ja 8 Leute, die gut und regelmäßig zusammen trainieren. Und ich glaube, das kommt so viel auch echt drauf an, wenn du Boxen hast, wo du ein paar davon, die in deinem Team sind, die Wettkampfathleten sind und mehr Zeit haben, quasi auch miteinander zu trainieren. Oder wenn es wie bei uns ist, die eine hat Nachtschicht, die andere hat das, der andere macht so, der andere macht so. Aber für mich ist das eher so mit der Fitness-Bundesliga, ja, mit einem möglichst guten Gefühl da rausgehen. Also weißt du so, dass wir alle wissen, nee, für unsere Verhältnisse, für jeden von uns haben wir es am besten gemacht.
Ja.
Also wirklich. Also, weil du kannst ja, also ich weiß zum Beispiel, dass ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit einem zusammen mache, der ein bisschen hinterherhinkt, dann kann ich ihm nur gut zureden und sagen, okay, das, was du kannst, mach dein Bestes. Und dann weiß ich, okay, da ist ein kleiner Sprung zwischen mir und ihm leistungstechnisch. Dann weiß ich sowieso, dem geht es schon nicht so gut, wenn er das dann mit mir machen muss. Weißt du? Deswegen versuche ich da mehr, die Leute zu motivieren und versuche zu sagen, okay, wenn das, was euer Ziel ist, das ist auch mein Ziel. Und für mich ist das Ziel, dass hier nachher alle happy rausgehen. Ob das jetzt dann erster ist oder fünfter, ist mir dann egal. Hauptsache, wir gehen dann nachher raus und fahren nach Hause und nicht im Streit oder irgend so ein Shit.
Das auf jeden Fall die Worte von dem Captain von CrossFit Vitus aus Mönchengladbach. Ich habe abschließend noch ein M-Rap-Fragen an dich, und zwar 90 Sekunden. So viele Fragen wie möglich beantworten. Anna hat im Moment den Highscore mit
Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 Fragen. Anna Donauer.
Oh, fuck, Mann. Ja, okay, machen wir die Platten, Mann. Ja, okay, machen
Okay. 5 Sekunden, Standby. 3, 2, 1. Duschen oder baden?
Duschen.
Buchstabiere deinen Nachnamen.
Winkens.
Welche Wurzeln hast du?
Deutsche.
Wohin geht der erste Urlaub nach dem Lockdown?
Mallorca.
Fliegen oder fahren?
Fliegen.
Hotel oder Zelt?
Hotel.
Wie lange brauchst du im Badezimmer?
5 Minuten.
Duschen oder baden?
Ja, duschen immer noch.
Kalt- oder Warmduscher?
Warmdusche.
Was haben Schmetterlinge eigentlich im Bauch, wenn sie verliebt sind?
Gedärme.
Popcorn oder Nachos?
Popcorn.
Gegen Langeweile lieber WhatsAppen oder Handy zocken?
WhatsApp.
Was ist deine Lieblings-WhatsApp-Gruppe?
Die Gruppe Mikey und Craig.
Wahrheit oder Pflicht?
Pflicht.
Wie hast du das erste Mal Geld verdient? 30 Sekunden noch.
In Zeitung austragen.
Wir machen eine Trainingseinheit zusammen. Welches Workout machen wir?
Fran.
Wer wärst du gerne mal für einen Tag?
Beyoncé.
Was würdest du dann tun?
Singen kann die gut.
Okay, letzte Frage. Was kannst du besser als die meisten Frauen?
Schneller duschen.
Ziemlich guter Score bis dahin. Richtig, richtig gut. Ja, Kevin, das war die kleine Unterhaltungsshow am Abend. Es hat mich gefreut, dich zu Gast zu haben.
Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Freue mich auch, dass ich wahrscheinlich gerade, du hast jetzt nicht gesagt, aber ich habe hoffentlich Anna geschlagen. Das freut mich am meisten.
Das waren die letzten Worte von Kevin. Wenn ihr das Ganze hier auf YouTube guckt, subscribe den Channel, folgt mir auf Spotify, damit das Projekt weiterlaufen kann. Die letzten Worte hast du, Kevin.
Wir haben gerade Lockdown, ne? An alle Menschen da draußen, die genauso pissig sind wie ich, dass wir zu Hause hocken. Wenn alles mal vorbei ist, dann bete ich auf eine riesen, massive Party, wo alle, die mit mir einsaufen wollen und alle mit uns feiern wollen, dass wir alle zusammen ein Workout machen und danach quasi ein langes M-Rap an der Theke geben.